Ja, für mich sind das immer so Horrorvorstellungen von Kinderzimmern, die nicht angefasst werden dürfen oder so, wo alles genauso liegen bleiben muss, wie es schon immer war, wo nicht gesprochen werden darf über eine verstorbene Person, weil es dann die Mutti traurig macht oder sowas.
Talk mit K. mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Das ist der Talk-Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der ein eigentlich einfaches Prinzip hat. Wir, meine Kollegin Sarah Brasak und ich, unterhalten uns mit interessanten Menschen aus Köln oder mit solchen, die eine Verbindung zu Köln haben. Und da die Kölner ja sehr großzügig sind, gehört Brühl, wo mein heutiger Gast aufgewachsen ist, ganz eindeutig zu Köln und deswegen passt das perfekt. Wir machen das eigentlich immer im kleinen Podcast-Studio in der Redaktion, aber manchmal trauen wir uns in die große, weite Welt. Und dann machen wir einen Live-Podcast in der Wohngemeinschaft und heute ist wieder so ein Tag und ich freue mich total, hier zu sein, weil das so schön ist, direkt Menschen zu sehen, die das Gespräch hören. Da sitzt man nicht in diesem Studio und hat die Kopfhörer auf. Also wunderbar, ich freue mich, bedanke mich auch einmal bei der Wohngemeinschaft, das ist immer ganz wunderbar hier für die Gastfreundschaft. Ich habe eine Autorin heute zu Gast und da freue ich mich wirklich sehr. Ich habe einen Feldversuch gemacht mit ihrem Namen in meinem Freundeskreis. Und es waren, also meine Freundinnen kannten sie eigentlich alle. Und wenn ich gefragt habe, was verbindest du denn mit ihr, dann haben sie gesagt, Sex. Wenig überraschend. Auch völlig zu Recht, denn darüber hat sie tolle, aufschlussreiche, interessante Bücher geschrieben. Wir sind aber heute wegen eines anderen Themas da. Ich werde gleich sagen, worum es geht. Ihr wisst es ja sowieso. Aber erst muss ich sagen, herzlich willkommen, Katja Lewina. Wie schön, dass du da bist.
Oh, vielen Dank, liebe Anne. Dankeschön.
Und wir beide, wir haben hier heute einen echten Spagat vor. Wir wollen nämlich offen über den Tod und die Endlichkeit sprechen und wir wollen aber gleichzeitig das Leben feiern, denn das soll hier irgendwie keine tieftraurige Veranstaltung werden. Und wir wollen auch sagen, macht was draus und das aber ohne jetzt hier irgendwelche Wandtattoo-Sprüche zu verbreiten oder zu sagen, ihr müsst euch jetzt sofort hier mal eure Bucketlist aufschreiben. Das nicht. Also es ist keine ganz leichte Aufgabe, aber ich bin total zuversichtlich, denn nachdem ich dein Buch gelesen hatte und wusste, wie du darüber schreibst, welchen Ton du findest, wusste ich, das kann eigentlich nur gut werden. Also ich bin optimistisch. Ich hoffe, ihr seid's auch alle. Man muss ja sagen, Tod und Sterben ist ein Thema. Du bist jetzt 40, aber du musstest dich lange Zeit, da hast du dich damit, wie ich eben gelesen habe, auch nicht so sehr auseinandergesetzt. Du musstest das dann aber, weil vor einigen Jahren dein Sohn gestorben ist. Und man kann wirklich sagen, über Nacht, der war abends noch ein gesundes, fröhliches Kind und ist gestorben. Und in diesem Zusammenhang, kurz danach, hast du auch noch eine Diagnose gekriegt. Du hast eine Herzkrankheit, die potenziell hätte tödlich sein können. Das natürlich mit einer solchen Wucht hat dich dieses Thema überrollt dann da. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, weil du das schöne Wort Unsterblichkeitsfantasie mal benutzt hat, als man dich gefragt hat, welches Verhältnis hattest du zum Tod? Welches hattest du denn vor diesen Ereignissen zum Thema Tod, Sterben, Endlichkeit des Lebens?
Ja, es ist sehr lustig, dass du gerade dieses Wort hier heute ausgräbst, denn es kommt tatsächlich von meiner Therapeutin und ich habe ihr so erzählt, wie ich früher gelebt habe, also vor diesen Ereignissen und sie meinte, das ist ganz schön narzisstisch. Also das ist eine echte Unsterblichkeitsfantasie. Und natürlich war mir bewusst, dass Menschen sterben können. Also meine Großeltern sind gestorben. Wir hatten auch einige Todesfälle in unserem Umfeld, aber das waren alles so wie von der Natur vorgesehene oder einkalkulierte Todesfälle. Ne? Wenn alte Leute sterben, ist das klar. Wenn irgendwie im Rahmen einer Geburt etwas schief geht, das wissen wir alle, ne? Das kann passieren. Das ist irgendwie eine Schwelle zwischen Leben und Tod. Wenn Menschen ihre Partner verlieren, okay, wir kommen langsam in das Alter. Aber dass ein Kind sterben kann vor seinen Eltern sozusagen, mein eigenes Kind, dass ich sterben kann, bevor ich alt geworden bin, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich denke, so geht es sehr, sehr vielen Menschen. Wir haben ja gerade draußen drüber gesprochen, ich kann mir vorstellen, dass sich die Menschheit in zwei Lager spaltet. Dass es einerseits diese super ängstlichen Menschen gibt, die Angst haben, dass ihr Kind irgendwie nur einen Schritt zu weit irgendwie zur Seite tritt und dann sofort tot ist, weil Auto kommt. Oder die sich über jeden Pickel Sorgen machen, dass das Krebs sein könnte. Und es gibt auf der anderen Seite diese Menschen, die sich eben nicht damit beschäftigen, dass sie sterben könnten oder dass irgendwas passieren kann, die vielleicht auch ihre Gesundheit nicht wertschätzen. All solche Dinge. Ich glaube, die sind in der Überzahl. Ich habe sehr, sehr viel über den Tod und die Sterblichkeit gelesen. Und diese Menschen werden ganz besonders immer wieder von allen adressiert. Vor allen Dingen, also es geht schon wirklich los bei den antiken Philosophen, die sich damit beschäftigt haben und die immer gesagt haben, hier, Memento Mori, pass gut auf und beschäftige dich mit diesem Thema. Und was meine eigenen Unsterblichkeitsfantasien anging, ich glaube, mir hat auch wirklich sehr in die Karten gespielt die Tatsache, dass ich wirklich alles immer unbeschadet überstanden habe, mein Leben lang. Also ich habe so viele Dinge erlebt oder auch mir selber auferlegt, ich weiß nicht, mir ist es wirklich fast schon unangenehm, wenn ich darüber sprechen muss, was für riskanten Sex ich hatte, was für Drogen ich genommen habe. Also all solche Dinge, ne? Irgendwie alle Krankheiten überstanden, Kinder gekriegt, obwohl alle schon gesagt haben, oh Gott, nein, das hält dein Körper nicht aus. Ich habe wirklich gedacht, ich kann alles überstehen und meine Kinder können auch alles überstehen. Die waren halt immer kerngesund. Uns passiert das nicht.
Du hast das, du schreibst das ja auch, du sagst, das sind eigentlich immer die anderen, die sterben. Und das ist ja auch so, weil wir es ja bis zu dem Moment, wo wir dann eben selber sterben, auch nie diese Erfahrung machen können. Das ist ja auch das Schwierige in der Auseinandersetzung. Jetzt ist ja das eine, also du warst eben gezwungen, durch das, was dir passiert ist, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber das ist natürlich ein sehr heikles, ein ganz privates Thema. Den Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte damit in die Öffentlichkeit gehen, ich möchte darüber schreiben, den hast du ja auch nicht sofort gemacht, das hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber wann war der Moment da, wo du gesagt hast, ich möchte darüber schreiben und ich möchte das auch in der Öffentlichkeit dieses Thema ansprechen, adressieren?
Also ich wollte unbedingt darüber schreiben, eben weil es so ein privates Thema ist, eben weil wir so wenig darüber reden können, also mir schlug so eine extreme Sprachlosigkeit entgegen. Das war phänomenal. Also im negativen Sinne. Ich habe festgestellt, dass es wirklich das ist, was Leuten noch viel mehr die Sprache verschlägt als Sexualität. Und Sexualität ist ja schon stark tabuisiert und ist für viele Menschen ein ganz schwieriges Thema. Aber der Tod, der bringt das Ganze noch auf ein ganz, ganz anderes Level. Das war mir bis zu dem Moment überhaupt nicht bewusst oder bis zu dieser Zeit. Und ich wusste sofort, ich möchte darüber schreiben. Also es war mir ganz, ganz klar und das ist ja ein großes Geschenk der Schreibenden, dass sie Themen umsetzen können, wenn sie Glück haben, die ihnen am Herzen liegen, die ihnen selber etwas bedeuten. Und so war das mit den Themen Sexualität und Beziehungen für mich und so ist es mit dem Thema Endlichkeit für mich immer noch oder schon wieder oder erneut, wie auch immer man das sagen kann. Ja, und es hat aber ein bisschen gebraucht, bis ich das, wie kann man das denn sagen? Öffentlichkeitstauglich machen konnte. Ich habe in den ersten Wochen nach dem Tod meines Sohnes schon angefangen zu schreiben und ich kann mich erinnern, wie ich das meinem Agenten gegeben habe. Das war irgendwie ein paar Monate später oder so. Da habe ich ihm so ein Probedings gegeben und er meinte, oh, wirklich? Also, ich glaube, das kann man nicht veröffentlichen. Und ja, er hatte auch recht. Also du guckst jetzt so ein bisschen bestürzt, weil ich schreibe natürlich nur brillante Sachen, das ist schon klar. Aber es war einfach so traurig und es war so tief und verzweifelt, dass es nichts, was Leute lesen wollen oder vielleicht auch nichts, was Leute lesen sollten, weil es ist ja schon schwer, so ein Buch hier an den Mann zu bringen. Es ist ein wunderschönes Buch und es ist leicht und es beschäftigt sich aber mit einem sehr, sehr schwierigen Thema für viele Menschen. Und ich höre von so vielen Leuten, dass es erstmal einen Widerstand zu durchbrechen gilt, um dieses Buch zu lesen. Also das, was ich da vorher geschrieben habe, ich glaube, wir können ganz froh sein, dass es jetzt dieses Buch geworden ist. Also es braucht ein bisschen Abstand und es braucht ein bisschen Klarheit und dann sieht man die Dinge auch anders. Ich meine, das kennen wir alle, ne? Irgendwie am nächsten Morgen sieht die Welt schon ein bisschen anders aus und in dem Fall waren es halt ein paar Jahre.
Aber jeder weiß ja, der schreibt, das ist ja nochmal eine ganz andere, sehr intensive Auseinandersetzung. Also man durchlebt letztlich auch nochmal alle Gefühle, alles, was einem eben durch den Kopf geht. Du hast ja auch viel gelesen für das Buch. Kannst du beschreiben, was dieses wirklich dann Aufschreiben mit dir gemacht hat, dieser Prozess?
Das werde ich manchmal gefragt und ich merke, dass die Antwort immer sehr nach Tagesform variiert. Also ich gebe die heutige Antwort auf diese Frage. Morgen ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Ich glaube, es war schon auch ein Teil Verarbeitungsprozess für mich, dass ich die Dinge aufgeschrieben habe und ich bin auch durch sehr, sehr tiefe Täler gegangen während dieser Zeit. Ich habe unglaublich lange an diesem Buch geschrieben. Ich glaube, das war mit ein paar kleineren Jobs zwischendrin ein halbes Jahr oder so. Und das Buch ist klein, ne? Das sind irgendwie nur 130, 140 Seiten. Das ist das Kleinste, was ich jemals zu Wege gebracht habe zwischen zwei Buchdeckeln. Aber es hat unglaublich lange gebraucht im Verhältnis. Es hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und ich war unendlich erleichtert, als ich das fertig hatte. Das war am 31.12.2023. Habe ich das an meine Lektorin geschickt. Und es war fantastisch. Es war so wie, als ob so ein Zentner Steine von mir gefallen wären. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass das wie so ein Abschluss nochmal war von einer Episode, die mit all diesen Ereignissen zusammengehangen haben. Ne? Du hast halt immer so Einschnitte, also die Beerdigung zum Beispiel ist so ein Einschnitt. Ne? Da machst du einen Deckel zu, machst Erde drauf. Also es ist fertig, das ist jetzt erstmal abgehakt. Dann hast du Jahrestage, du hast Geburtstage, du hast all diese Momente von hier ist jetzt was abgeschlossen und so war auch das Abgeben des Manuskripts, da war was abgeschlossen.
Du hast ja zu Recht gesagt, und das stimmt ja auch, das ist vielleicht das wirklich noch größere Tabu als der Sex, was ja auch irgendwie verrückt ist, weil ja beides nun mal nicht zwangsläufig, das Sterben schon, der Sex nicht unbedingt, aber es gehört ja doch irgendwie eigentlich alles zum Leben dazu. Hast du eine Erklärung? Also hat es auch, du hast jetzt gerade zum Beispiel die Beerdigung angesprochen, hat es was damit zu tun, dass wir den Tod so wegorganisiert haben? Ich weiß, meine Mutter erzählt immer früher auf dem Dorf, wenn jemand starb, dann wurde die Person zu Hause aufgebahrt und dann kamen wirklich alle vorbei und haben sich verabschiedet. Und das haben wir ja heute. Also diese, natürlich gibt es noch Beerdigungen, aber ganz viel ist jetzt mal jenseits von Religion, ist was so Trauerriten, alles was damit zu tun hat, haben wir irgendwie so ein bisschen vielleicht an den Rand gedrückt, oder? Weil eben, es betrifft uns ja alle. Wir werden alle in unserem Leben mit diesem Thema konfrontiert und trotzdem ist es so tabubehaftet.
Naja, also zunächst einmal sterben wir ja sehr viel später. Das heißt, um uns herum wird erstmal sehr viel weniger gestorben, als das früher war, ne? Also das glaube ich, jetzt kürzlich erst gelesen, pro Generation sterben wir 5 bis 6 Jahre später. Das heißt, wo vor 100 Jahren jetzt irgendwie ständig irgendwer gestorben ist und man andauernd mit diesem Thema in Kontakt war, bekommen wir heute diese Chance gar nicht mehr. Und das andere ist, da hast du völlig recht, es ist alles wegorganisiert. Die Leute sterben im Hospiz, die Leute werden im Bestattungshaus dann irgendwie hergerichtet, wir kommen mit den Toten gar nicht mehr in Kontakt. Früher wurden die zu Hause gewaschen und, wie du sagst, schon aufgebahrt. Also die Familie hat ganz, ganz viel an Pflege, egal ob tot oder lebendig, ne, dann übernommen. Philipp Ariès beschreibt das sehr, sehr schön in, oh shit, das ist jetzt peinlich, in so einem Live-Podcast nicht zu wissen, wie das Buch heißt.
Ich finde die Stelle, glaube ich, auch nicht
Geschichte
sofort.
Des Todes im Abendland, irgendwie so. Das ist der ungefähre Titel, ein sehr, sehr gutes Buch übrigens, kann ich allen nur sehr empfehlen. Der beschreibt das so, dass wenn früher eben die Menschen gestorben sind, die lagen halt dann irgendwie zu Hause und die Kinder spielten um sie herum und alle wussten hier, Oma, Opa, irgendwie die sterben jetzt oder Mutter, Vater, wer auch immer. Das erleben wir heute nicht mehr und wir erleben heute auch vor allen Dingen Fernhalten von Kindern. vom Tod und von Kranken und von Dahinsiechenden. Natürlich in dieser Bestreben, das ja eigentlich sehr schön ist, die Kinder zu schützen und irgendwie von allem Bösen der Welt fernzuhalten. Aber das erzieht uns natürlich oder unsere Kinder zu einer Person, die Angst hat vor etwas, das sie einfach nicht kennt, mit dem sie nicht in Berührung kommt.
Das hast du ja auch gesagt, dass es auch für dich ein Anliegen war, auch das deshalb zu schreiben, weil du vielleicht auch selber in der Situation, als dein Sohn starb, hättest du vorher schon dich mit dem Thema irgendwie mal beschäftigt, auseinandergesetzt, vielleicht, also natürlich hätte dich das in jedem Fall komplett umgehauen, ist ja völlig klar, aber wenn man ja natürlich vorher noch nicht mal den Gedanken daran hatte und du hast auch mal so schön irgendwo gesagt, du hast deine Kinder auch mal ohne Fahrradhelm irgendwie mit dem Fahrrad fahren lassen. Also du warst da sehr, oder immer, ich wollte es jetzt nicht so. Also du hattest da ja offensichtlich auch wirklich gar keine Ängste. Also das ist das für dich sowas, dass du eben den Leuten auch zurufen willst, setzt euch mal damit auseinander und zwar jetzt eben nicht in so einer, es ist alles furchtbar, sondern einfach, es ist eben einfach ein Teil unseres Lebens.
Also ich möchte erstmal allen zurufen, bitte tragt Fahrradhelme. Gerade in so einer Stadt wie Köln. Vorsicht, Vorsicht, wir sind hier nicht auf dem Land. Ich weiß nicht, inwiefern die Vorbereitung und die Beschäftigung mit dem Tod dann etwas ändert. Ich habe mich immer gefragt, wie wäre das dann gewesen, wenn mein Kind krank gewesen wäre zum Beispiel. Also wenn wir hätten irgendwie das antizipieren können, dass hier möglicherweise etwas schlecht ausgeht, ob das geholfen hätte. Und ich denke, an der Trauer ändert das letzten Endes nichts. Also du trauerst um geliebte Menschen, egal wie lange sie vorher krank sind und egal wie lange du vorher weißt, hier passiert irgendetwas. Aber es trifft dich vielleicht nicht ganz so unvermittelt, wenn du weißt, es können Dinge passieren. Wir alle können sterben. Und es ist ja etwas, das wir alle erleben werden, früher oder später. Es werden Menschen sterben, die wir lieben. Es werden Menschen sterben, die wir lieben. Und ich wundere mich tatsächlich immer wieder, wenn Leute in meinem Alter oder auch ein bisschen älter dann ihre Eltern verlieren, wie erstaunt die sind, dass Mama oder Papa sterben. Und ich denke, mein Gott, sie waren 70, sie waren 80. Ja, du hättest dich darauf vorbereiten können. Das wird passieren. Das ist normal und das ist kein Weltuntergang. Auch wenn sich das in dem Augenblick so anfühlt, ist es kein Weltuntergang.
Wie, also du hast, dein Sohn ist gestorben und dann war das eben so, dass du nachher Herzrasen hattest und am Anfang natürlich dachtest, hätte wahrscheinlich jeder gedacht, das ist jetzt aufgrund der Trauer und der Stresssituation. Und dann hast du ja aber selber auch nochmal eben die Erfahrung gemacht, dass die vermeintliche Unsterblichkeit bei dir eben auch nicht gegeben ist. Kannst du mal ein bisschen, also wie war das? Wie bist du damit umgegangen, als du dann nach dieser Trauer oder in dieser Trauer, in der du stecktest, auch noch erfahren hast, mit mir selber ist auch was nicht in Ordnung?
Das fand ich unglaublich gemein, dass das passiert ist, aber nicht, dass es passiert ist, sondern dass es in diesem Moment so passieren musste, dass das so viel Raum weggenommen hat von der Trauer um meinen Sohn. Dass es dann ganz schnell erstmal darum ging, okay, was ist hier los? Was stimmt da nicht? Und dann, als es später dann, es ging dann plötzlich ratzfatz, klar war, dass das ein Gendefekt ist, wer ist noch betroffen, wer ist noch erkrankt, was können wir jetzt tun, wer stirbt als nächstes? Das war dann die ganz, ganz große Frage und es ist zum Glück niemand mehr gestorben, aber das wussten wir in dem Augenblick nicht, ne? Also wenn du erfährst, du hast eine unheilbare genetisch bedingte Erkrankung, die sich immer weiter verschlimmern wird und wo du nicht weißt, wie es bei dem einen oder der anderen dann ausgehen wird letzten Endes, dann bist du total hilflos und sehr, sehr den Ärzten, den Ärztinnen, dem Internet irgendwie der eigenen Angst ausgeliefert. Und das war einfach ein super uncooler Moment, dass das so kurz nach dem Tod meines Sohnes passiert ist.
Jetzt ist es so, dass eine deiner Töchter du hast es gesagt, das ist genetisch, also die hat das auch. Und da fragt man sich natürlich, Du hast beschrieben, du hast sie früher ohne Fahrradhelm losgeschickt. Jetzt ist dein Sohn gestorben, also du hast das erlebt, ist da nicht, also wie gehst du damit um, aus dieser Sorge jetzt um deine beiden Töchter, die nicht sozusagen total in Watte zu packen und sie am besten gar nicht mehr auf die Straße zu schicken, weil ich nehme ja schwer an, das willst du ja auch nicht, dass die da jetzt in so einer ständigen Angst aufwachsen und wenn sie jetzt mal einmal rausgehen, dann bist du schon total panisch.
Ja, das erfordert wahnsinnige Überwindung, die Watte eingepackt zu lassen und gar nicht erst rauszuholen. Also gerade so das Teenageralter, ne, das hat ja, da lauern viele Gefahren. Und ich weiß, dass ich früher wahrscheinlich viel lockerer gewesen wäre mit so Themen wie Alkohol oder Drogen. Und jetzt bin ich immer so diese ängstliche Mutti, die irgendwie sagt, aber bloß keine Pillen schmeißen, bitte nicht. Weil ich halt einfach weiß, wie sehr das aufs Herz geht, ne? Und ich bin aber ganz, ganz froh, dass meine Tochter da selber sehr einerseits sehr verantwortungsbewusst ist und andererseits auch sehr leichtfüßig irgendwie durchs Leben geht, dass sie halt weiß, okay, das ist jetzt irgendwie ein Shit, aber sie ist ja irgendwie in einer guten kardiologischen Betreuung und das wird immer gecheckt, ob da wirklich alles in Ordnung ist, soweit. Und daran halten wir uns halt irgendwie fest. Also es stand zum Beispiel schon auch im Raum, ob sie auch so einen Defibrillator implantiert bekommt wie ich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das wird sie dann erst recht zu so einer Kranken machen. Und obwohl das natürlich im Zweifel auch ein Leben retten kann, das ist echt so eine Abwägung. Wie viel Unbeschwertheit gönnst du jetzt einem Kind und wie versorgst du deine eigenen Sorgen?
Du hast das eben gesagt, dass das ja gerade bei Kindern auch so ist, dass man die eigentlich noch mal mehr davon fernhalten möchte als Erwachsene. Jetzt, du konntest deine Töchter davon nicht fernhalten, weil es einfach unmittelbar ist, war ihr kleiner Bruder, der gestorben ist. Aber wie bist du oder seid ihr als Familie damit umgegangen? Also man weiß, es gibt Familien, da gibt es dann irgendwann eine Sprachlosigkeit, dann redet man auch nicht mehr so gerne drüber. Und natürlich sollen die ja auch trotz allem, also die sollen ja auch glücklich werden und glücklich erwachsen werden. Aber wie seid ihr mit dem Thema jetzt in Bezug auf die Töchter umgegangen?
Ja, für mich sind das immer so Horrorvorstellungen von Kinderzimmern, die nicht angefasst werden dürfen oder so, wo alles genauso liegen bleiben muss, wie es schon immer war. Wo nicht gesprochen werden darf über jemanden, weil es dann über eine verstorbene Person, weil es dann die Mutti traurig macht oder sowas. Also das ist bei uns zum Glück nicht passiert. Wir hatten aber auch keine andere Wahl so richtig, ne? Also die Kinder waren ja live dabei bei allem. Das heißt, also da half wirklich nur Flucht nach vorne und alles ganz, ganz direkt absprechen und erklären und später dann auch bei der Erkrankung auch. Das war mir so, so wichtig, die nicht zu schonen, sondern sie wirklich bei jedem Schritt mitzunehmen, bei allem, was passiert, einfach damit sie von nichts mehr überrascht werden können. Ich glaube auch, dass dieser Tod in seiner Überraschung ist ein schlechtes Wort, also in seiner unvorhergesehenen Wucht uns wirklich die Lust auf jede Überraschung genommen hat danach. Und was dann gut hilft, ist maximale Vorhersehbarkeit und maximale Information. Und ja, genau.
Hast du denn bei dir in der Auseinandersetzung dann festgestellt, dass es Ängste oder Dinge in dir gab, wo du früher vielleicht gar nicht drauf gekommen bist, dass das eben vielleicht tatsächlich mit so einer Todesfurcht zusammenhängt?
Also am ehesten vielleicht noch diese Unsterblichkeitsfantasie. Dieses, naja, mir passiert ja schon nichts. Ich werde ewig leben. Das ist natürlich auch, wenn man das jetzt so psychoanalytisch runterbricht, eine astreine Verdrängungsstrategie. So, aber vielleicht spielt auch noch da mit rein mein wahnsinniger Lebenshunger. Den habe ich auch jetzt noch, der hat sich ein bisschen verändert, aber der war mir wirklich immer schon zu eigen, dass ich wirklich alles wollte vom Leben. Ich war so der Prototyp von Simone de Beauvoir, ich will alles vom Leben. Ja, ich wollte viele Kinder, ich wollte alle Partys, ich wollte alle Jobs, ich wollte nicht einen Mann, ich wollte drei. So, je mehr, desto besser von allem. Und ich habe aber jetzt zum Beispiel, wo ich das alles auch nicht mehr so kann, wo ich merke, ich habe physische Grenzen bekommen in der Zwischenzeit, eine wahnsinnige Qualitätssteigerung von diesem alles bekommen, weil ich auch Dinge hinten runterfallen lasse, weil ich mich auch gegen Dinge entscheide. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen für die Akzeptanz der Endlichkeit, dass man nicht mehr versucht, alles umzusetzen, auf allen Hochzeiten zu tanzen, sich bis zur Besinnungslosigkeit irgendwie ins Leben zu stürzen, sondern zu sagen, ja, ich kann nicht alles bekommen und ich werde auch nicht ewig leben. Ich muss irgendwo ein Ende setzen.
Aber ist das diese Auseinandersetzung, weil das habe ich in einem Interview gelesen, hast du gesagt, dass deine Lebensqualität sich eigentlich gesteigert hat. Und da glaube ich, würden jetzt viele Menschen erstmal denken, das ist ja, wie soll das gehen? Das Kind stirbt, man selber hat eine schwere Krankheit. Aber hängt das genau mit dieser Auseinandersetzung für dich zusammen?
Ja, wie kann das gehen mit dem ganzen Kräutertee und stillen Wasser? Wie verträgt sich das? Ich habe gemerkt, dass Zeit für mich eine wahnsinnige Rolle spielt. Also, dass ich keine Zeit habe für irgendeinen Bullshit mehr. Ich weiß nicht, ob ich 80 werde. Meine Lebenserwartungschancen sind ungewiss. Ich kann auch einfach bald tot sein. Und deswegen selektiere ich sehr, sehr stark und gucke wirklich sehr intensiv, was will ich eigentlich machen? Wie will ich meine Zeit eigentlich verbringen? Mit wem will ich sie verbringen? Mit welchen Tätigkeiten will ich sie verbringen? Im Moment heißt das sehr, sehr viel Nein sagen. Das heißt aber, dass wirklich nur so die ausgesiebten Goldnuggets übrig bleiben. Ihr zum Beispiel. Goldnuggets, alle, der ganze Raum voll. So. Und dadurch kriegst du ja schon automatisch eine viel bessere Lebensqualität, indem du deine Zeit vielleicht nicht mehr mit Menschen verbringst, wo du eh nur denkst, okay, hier sitzt du halt irgendwie deinen Nachmittag ab oder so. Oder Menschen, die man nur so besoffen erträgt. Weiß nicht, kennt ihr das? So Leute, mit denen man halt einfach saufen muss, weil es sonst nicht geht. Ich hatte einige von denen. All so ein Kram, ne? Und dann ist es natürlich auch wirklich diese Langsamkeit und dieses nicht kopflos durch die Gegend rennen, sondern sich Zeit nehmen für Menschen, für Dinge, für Erlebnisse. Das bringt eine unglaubliche Tiefe und unglaubliche Intensität. Und das ist mir dann immer, wenn ich mich so reden höre über sowas, denke ich so, oh krass, ich klinge wie so eine Nonne oder sowas. Ich bin eine sehr glückliche Nonne.
Aber da stelle ich doch mal die passende Anschlussfrage. Wie hat sich, also, weil Lieben und Sex ist ja auch dein großes Thema, wie hat sich denn dein Blick darauf verändert? Also der Vater von Edgar und du, ihr habt euch getrennt, du hast einen neuen Partner, ja, das klappt aber alles gut mit euch. Also du hast auch gesagt, dass jetzt nicht dieses, wir sind sozusagen über den Verlust zerbrochen, sondern ihr habt es einfach so erkannt. Aber was hast du für dich jetzt auch für das Thema, für Liebe, Partnerschaft mitgenommen aus diesem ganzen Prozess, den du da so durchlaufen hast, gedanklich?
Ja, da kommt wieder das Wort Bullshit mir ganz leicht über die Lippen. Ich hatte ja immer extreme Dramen in meinem Liebesleben und extrem anstrengende Beziehungen. Also die zu meinem Mann war jetzt nicht so anstrengend, aber ich hatte wirklich todesbringende Nebenschauplätze. So. Und als ich dann gemerkt habe, ich habe möglicherweise nicht mehr so viel Zeit, war auch total klar, das muss sich verändern, das schaffe ich nicht, das schaffe ich emotional nicht, das schaffe ich körperlich nicht und so will ich auch mein Leben nicht verbringen. Und dann habe ich erstmal mit meinen Ex-Freunden aufgeräumt und habe auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Ex. Und das war wirklich die beste Therapie für mich, mich all diesen Männern nochmal zu stellen und mit ihnen darüber zu sprechen, was ist eigentlich passiert zwischen uns, was war auch meine Rolle möglicherweise, weil ne, das machen wir ja alle gerne, zu sagen, ja, er war's, sie war's, war halt nicht der Richtige, ne? Aber ich war ja auch nicht die Richtige und was habe ich eigentlich alles falsch gemacht? Und diese Gespräche und die Erkenntnisse daraus haben mich einfach so gut gewappnet für mögliche neue Beziehungen, dass ich, ja, irgendwie, also ich habe das Gefühl, so echtes Beziehungsmaterial geworden bin. So, dass ich echt gut darin geworden bin und die Dramen haben aufgehört. Also es hat einfach aufgehört, indem ich mich selber besser kennengelernt habe und auch gemerkt habe, wo sind meine Trigger, was brauche ich eigentlich wirklich von einer Beziehung, wo will ich hin in meinem Liebesleben, hat dann eben auch zur Trennung von meinem Mann geführt, in eine neue Beziehung hinein. Und das hat mich auch sehr bekümmert tatsächlich eine ganze Weile, weil ich eine sehr liebevolle und sehr enge Beziehung mit meinem Mann hatte und habe und dachte, das ist es halt jetzt, ne? Also wir zwei sind es und wir sind auch erstaunlich gut in diesem Trauer- und Diagnoseprozess miteinander. Also sind wir zusammen sehr, sehr nah und liebevoll durchgegangen, aber eben im Zuge dieser Hinterfragung von wie will ich jetzt eigentlich mein Leben leben, wie will ich meine Zeit verbringen und so weiter, habe ich dann einfach gemerkt, so ja, das, nein, ich will in der Liebe was anderes. Und ich habe es glücklicherweise bekommen.
Du hast das gerade angesprochen, wie dein Ex-Mann jetzt und du, wie ihr damit umgegangen seid. Und was mich total beschäftigt hat, als ich das Buch gelesen habe und eben auch Podcasts und Interview mit dir gehört und gelesen habe, du hast gesagt, was dir total geholfen hätte in all dem, sei radikale Akzeptanz dessen, was passiert ist. Und ich weiß nicht, wie es euch oder Ihnen geht. Bei mir ist es manchmal schon so, also wenn ich jetzt irgendwie was fallen lasse, also so Kleinigkeiten, dann ärgere ich mich total und denke, warum hast du denn nicht? Und du hättest doch. Und warum hast du nicht aufgepasst? Und du könntest doch. Also ich finde radikale Akzeptanz, ich kann verstehen, warum das für dich wichtig war, aber kannst du mir mal erklären, wie das geht?
Also erstmal, im Angesicht des Todes verliert ja so ein Kleinscheiß komplett seine Bedeutung, ne? Wenn du weißt, du hättest jetzt einfach irgendwie hier schon 35 Jahre einfach tot umfallen können, bist es aber nicht, Glück gehabt, dann machst du dir plötzlich überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber, ob dir jetzt irgendwie ein Glas runtergefallen ist. Das wird erstmal völlig egal. Und was ich so spannend finde an dieser Sache mit dem Angesicht des Todes, ist, dass ich ja wirklich keine Ahnung hatte, dass ich eigentlich sterben kann. Und zwar nicht wegen irgendwie Auto auf der Straße, sondern aus mir selber heraus. Also ich bin jeden Tag durch mein Leben gegangen mit meiner Unsterblichkeitsfantasie, ohne zu wissen, dass mir eigentlich eine Wahnsinnsgefahr droht die ganze Zeit. Also, was ich damit sagen will, ist, also ihr hättet das alle sein können. Jeder und jede von euch hätte das sein können und kann es noch sein in Zukunft. Sich das zu vergegenwärtigen, dass es einfach nur ein wahnsinniges Glück ist, dass man sich gerade jetzt in diesem Augenblick irgendwie halbwegs gesund und bei Kräften fühlt, wenn man es denn tut. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber egal. Also ja, es ist einfach Es ist ein wahnsinniger Zufall, es ist ein wahnsinniges Glück. Streicht euch ein paar Schweißtropfen von der Stirn und seid glücklich. So, das heißt, diese Dinge sind wirklich überhaupt nicht von Belang. Und was die radikale Akzeptanz dieser großen, schlimmen Dinge angeht, dann, also alles, was ich dazu sagen kann, ist, es nützt ja auch überhaupt nichts, sich dagegen zu stellen. Wir können diese Dinge nicht ändern. Das Glas ist runtergefallen, der Mensch ist gestorben. Man kann nichts mehr daran ändern. Und man kann natürlich irgendwie dagegen ankämpfen. Man kann sich echauffieren. Man kann traurig sein. Aber es lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und ich denke, dass nachdem man der Trauer genügend Raum gegeben hat. Und das ist Trauer, alle, die das kennen, das ist ein lebenslanger Prozess, ne? Also die wird immer wieder ihren Raum fordern. Aber es ist irgendwann auch der Zeitpunkt gekommen, um sich zu entscheiden dafür, sich nicht einnehmen zu lassen von diesen Dingen, von diesen Erlebnissen, von dem, was einem zugestoßen ist. Und das klingt so radikal und das klingt auch ein bisschen herzlos manchmal, wenn ich das so ausspreche, dass das eine Entscheidung ist. Weil ich weiß auch, manche Menschen können diese Entscheidung nicht treffen. Aber es liegt auch schon sehr in uns dem Leben zuzusprechen.
wenden. Und mir hat sehr geholfen ein Satz, den mein Mann gesagt hat. Das war ganz kurze Zeit, nachdem unser Sohn gestorben ist. Und wir waren wirklich so unendlich verzweifelt. Aber er hat was gesagt, das mich bis jetzt immer noch trägt. Und zwar war das, ich werde mir mein Leben nicht davon kaputt machen lassen. Ich will mein Leben behalten. Und das war so kraftvoll für mich, diese Idee von, ja stimmt, ich habe auch ein Recht auf mein Leben. Ich darf ein gutes Leben haben. Ich darf glücklich sein, auch wenn das passiert ist. Ich verneige mich immer noch vor diesem Moment, weil mich das immer trägt, wann immer es mir schlecht geht, dass ich weiß, ich darf auch wieder glücklich sein danach.
Als ich das gelesen habe in deinem Buch, du beschreibst das da auch, genau diese Stelle mit deinem Mann, als er das sagt. Ich verstehe das total, dieses Kraftvolle. Und doch, als ich das gelesen habe, beim ersten Moment war ich so total, dass ich so dachte, ich weiß gar nicht, ob ich mir das zugestanden hätte. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich hätte so total das Gefühl gehabt, ich kann doch jetzt nicht in so einer Situation darüber nachdenken, ob ich wieder glücklich sein kann. Also du hast es ja gerade auch selber schon gesagt. Ich glaube, das ist einfach wirklich was sehr Außergewöhnliches bei dir, dass du dazu in der Lage bist, weil eben manche können das auch, glaube ich, einfach nicht entscheiden, das zu tun. Hast du eine Erklärung dafür? Also bei dir, mir ging immer das Stichwort Resilienz so durch den Kopf. Oder empfindest du das gar nicht so, dass das bei dir besonders ausgeprägt ist? Aber ich habe das beim Lesen an so vielen Stellen gedacht, dass ich dachte, du hast natürlich recht, man kann versuchen, sich zu beeinflussen in diese Richtung, aber es gibt trotzdem Menschen, denen fehlt dann einfach die Kraft in so einem Moment.
Ja, also was ich mal wieder beobachte, ist, dass wenn Menschen wieder glücklich sind nach so einem Verlust, dass ihnen das auch wie aberkannt wird. Dass es dann sowas gibt wie kannst du dich denn jetzt schon wieder verlieben? Deine Frau ist doch gerade erst 3 Monate tot. Wie kann es sein, dass du schon eine neue Partnerin hast? In meinem Umfeld passiert. Also der Mann grämt und schämt sich richtig doll, dass der es geschafft hat, wieder Zuneigung zu jemandem zu fassen. Obwohl es eigentlich wunderschön ist. Dass Leute sagen, wie kannst du jetzt schon wieder auf eine Party gehen? Wie kannst du jetzt schon wieder lachen? Wie kannst du glücklich sein? Und das ist eigentlich, finde ich, furchtbar, dass wir diesen Anspruch haben, dass Menschen, die einen Verlust erleiden oder auch irgendeine andere Art von schwerer Krise, dass die unglücklich bleiben müssen. Ich bin mir sicher und ich weiß das von mir und ich weiß es auch von anderen, dass das gleichzeitig bestehen kann, dass man auf eine Party gehen kann und sich total ausgelassen dem Feiern hingeben kann und nach Hause kommen kann und die schrecklichsten Momente erleben kann, die sich jemand nur vorstellen kann. Also das kann gleichzeitig existieren. Und ich glaube auch, dass wenn wir Tod und Trauer so ummanteln mit diesem das ist jetzt alles ganz, ganz schwierig und da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich da dran treten soll, weil dann mache ich die Person irgendwie traurig, will jetzt irgendwie nicht retraumatisieren oder so. Das ist alles so, so, so schlimm, dass wir dadurch erst recht eine Kultur der Sprachlosigkeit schaffen, dass wir dadurch erst recht die Trauernden irgendwie ausschließen aus der Gesellschaft. Das ist ja ohnehin ein ganz, ganz großes Problem, das wir haben, dass wir so wie so eine Verpflichtung zum Spaß haben, zum Glücklichsein in unserer Gesellschaft haben, ne? Dass Leute, die traurig sind, denen es nicht gut geht, dass die keinen Platz bekommen. Und ich wünsche mir, dass es normal wird, dass jemand sagen kann, mein Kind ist gestorben, mein Partner, meine Partnerin ist gestorben und die Leute nicht in Angst und Schrecken verfallen, sondern sagen können, oh, okay, krass, wie geht's dir denn gerade? Oder irgendwas Menschliches. Und ich glaube, indem Trauernde rausgehen und sich menschlich zeigen, sich überall zeigen, eben nicht nur in ihren eigenen 4 Wänden verkriechen, desto besser kriegen wir diesen Zustand aufgelöst.
Ich finde das interessant, dass du das gerade so beschrieben hast, weil ich das auch oft so empfinde, wenn es um Trauer geht, dass den Leuten das so wahnsinnig schwer fällt, dieses Nebeneinander zu akzeptieren. Also, oh, du hast wieder gelacht. Ja, dann scheint es ja jetzt überwunden zu sein. Also das ist ja so, und das ist ja genau das, was du sagst. Ich finde, man kann ja herzhaft lachen. Vielleicht, wenn ihr über Edgar sprecht in irgendeiner Situation und irgendwas Lustiges erzählt, werdet ihr sicher auch lachen. Und trotzdem ist ja irgendwie Trauer da. Also Hat das was damit zu tun, dass wir die Leute, dass wir dann so Schubladen brauchen, damit wir die irgendwie so einsortieren können, damit wir wissen, ah, okay, die funktioniert jetzt wieder, oder womit hängt das zusammen?
Ja, also das hängt tatsächlich mit dieser Spaß- und Glücks- und Selbstoptimierungskultur zusammen, dass du auch irgendwie wie so klare Vorgaben hast, wann du wieder zu funktionieren hast. Und also die, früher war das ja so, ne, du hattest irgendwie dieses Trauerjahr, da hast du dann auch schwarz getragen, da war das irgendwie alles klar. Und jetzt gibt es das irgendwie nicht mehr so richtig. Es gibt auch diese Gedenktage nicht. Das heißt, du kannst irgendwie auch nicht einschätzen, ne? Wie geht es jetzt eigentlich der Person? Was ist da eigentlich los? Wie viel ist verwunden? Und es gibt immer wieder solche Texte oder Suchanfragen beziehungsweise Suchanfragen in der Suchmaschine. Sowas wie, ja, wann dauert Trauer denn zu lange? Also wann wird es pathologisch? Und ich finde das total absurd, weil Trauer dauert halt so lange, wie sie dauert. Und ich vermute, sie dauert ein Leben lang und sie kommt in Wellen und sie kommt immer wieder. Und man kann nicht davon ausgehen, dass das irgendwann so ein abgeschlossener Prozess ist von, okay, jetzt ist alles verwunden, ein Jahr vorbei oder 3 Monate vorbei oder was auch immer. So funktioniert das nicht, so funktionieren Menschen nicht.
Du beschreibst das auch, du hast das auch eben schon angedeutet, dass dir das oft passiert ist, wenn du Leuten erzählt hast, mein Kind ist gestorben, dass du dann eigentlich das Gefühl hattest, nicht du musst sie trösten, aber du musst sie sozusagen auffangen darin, dass sie jetzt die Situation überfordert. Was ist für dich, weil du hast auch mal, ich habe gesagt, wir machen es eben so, man muss den Leuten ein bisschen die Angst nehmen, dann hast du aber gesagt, ich habe das irgendwo gelesen, ja, 50% der Leute, die auf mich zugekommen sind, danach haben es eigentlich nicht so richtig gut gemacht, aber was würdest du denn sagen, was ist denn gut? Also was ist ein guter Umgang mit jemandem, der in so einer Extremsituation ist?
Oh, das ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich kann ich das zusammenfassen unter dem Begriff Menschlichkeit, auch wenn das erstmal sehr abstrakt klingt. Aber ja, vielleicht muss ich das auch herleiten vom Negativen. Also wir hatten ja schon eben diese Sprachlosigkeit. Wir hatten auch, ich habe oft erlebt, dass Leute zum Beispiel einfach das Thema gewechselt haben. Also du sagst denen hier, das ist passiert und dann sagt jemand, wir waren letztens da und da essen. So, also das ist ein absurdes Beispiel, aber das passiert tatsächlich. Also dieses komplette, wie kann man das, wie nennt man das? Dematerialisieren? Nee, es gibt doch so ein Dissoziieren.
Ah,
so,
ja. Ha, wie bist du damit umgegangen?
Ich habe Scherzchen gemacht, ne? So wie ich dann irgendwie bin, so, verstehe, das Thema ist halt irgendwie schwierig, oder so. Sprüche, aber das lässt einen natürlich trotzdem fassungslos zurück. Dann gibt es Menschen, die machen irgendwie zu viel. Also die attackieren einen mit Anrufen und Geschenkkörben und allem Möglichen und wollen ständig wissen, wie es einem geht. Das ist auch too much. So, und jetzt nähern wir uns ungefähr dem, was sich gut anfühlt. Und das ist menschlich und empathisch sein. Fragen, was brauchst du? Nicht sagen, meld dich, wenn du irgendwas brauchen könntest. So, weil niemand wird sich jemals melden. Dieser Anruf kommt nie. Und freundlich sein. Also wirklich dieses, wie geht's dir? Was kann man für dich tun? Es ist eigentlich sehr, sehr einfach, so eine Herzlichkeit rauszuholen, egal wie tief drin sie versteckt sein mag in einem und wie viel Angst man vor dem Thema hat. Ich finde eigentlich das Beste war immer Essen. Also tatsächlich Essen. Wenn jemand stirbt in eurem Umfeld, bringt den Angehörigen Essen, schenkt denen Restaurantgutscheine, Rewe-Gutscheine, darf man nicht sagen Supermarktgutscheine. Stellt den Auflauf vor die Tür, irgendwas. Also das war das Beste, was man für uns tun konnte, weil tatsächlich, du hast in solchen Situationen keine Kraft für die alltäglichsten Dinge. Und wenn das jemand abnimmt, ist das Allerschönste.
Ist ja auch nicht, glaube ich, ist kein Zufall, dass das auch in vielen Religionen natürlich irgendwie auch zum Ritual dazugehört. Genau das, was du jetzt beschrieben hast. Es ist, glaube ich, doch wahrscheinlich auch dieses im Zweifel dann, Also lieber die eigene Hilflosigkeit zu thematisieren, als eben das Thema zu wechseln und zu sagen, ach, übrigens, letztens haben wir auch einen tollen Wochenendtrip gemacht. Oder damit kann man doch, wenn jemand sagt, ich bin einfach total überfordert, ich möchte irgendwas tun, ich merke aber auch alles, was ich sagen könnte, damit stoße ich irgendwie an Grenzen, weil das gar nicht geht. Damit konntest du doch wahrscheinlich auch besser umgehen als mit dieser totalen Sprachlosigkeit.
Ja, wobei, ich muss einen kleinen Disclaimer machen an der Stelle. Ich fand das nicht so geschickt zu sagen, du, ich bin gerade total überfordert. Das wird ja in vielen Ratgebern so auch geraten, dass wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, dann thematisiere deine eigene Überforderung. Ich denke dann so, ey, weißt du, wie überfordert ich eigentlich gerade bin? Halt's Maul. So. Dann sag einfach was anderes, Liebes. Hol's aus dir raus. Irgendwo tief drin wird da schon irgendwas sein. Aber rede nicht von dir, weil gerade geht es nicht um dich.
Was hast du über Freundschaften und Beziehungen, also jetzt mal jenseits von Liebesbeziehungen gelernt in dieser Zeit und auch danach, hat sich da was verändert?
Das war super interessant, wie sich meine Freundschaften verändert haben, also überhaupt alle meine Beziehungen verändert haben, tatsächlich auch verwandtschaftliche Beziehungen, ne? Also wie sehr ich gespürt habe in diesen Momenten, wen brauche ich und wen brauche ich nicht. Man ist ja so ein Instinktbündel, also wann immer ihr in einer Krisensituation seid, ihr wisst genau, was ihr braucht und wen ihr braucht, vertraut da drauf. Und es gab wirklich Menschen, die konnte ich nicht sehen, wochenlang. Ich wollte das nicht, obwohl wir vorher eigentlich total eng befreundet waren. Ich habe es nicht über mich gebracht. Irgendwas hat nicht gestimmt für mich. Und andere Menschen sind so, so stark in meinen Fokus gerückt, von denen ich das vorher nie erwartet hätte. Und das, ja, hat sich auch tatsächlich dann so durchgezogen mit diesem, ich sag's halt immer wieder so gerne, diesem No-Bullshit-Filter. Wer tut mir gut? Wo gehe ich bekräftigt aus einem Zusammensein raus und wo gehe ich leer gelutscht und irgendwie schwächer weg? Diese Menschen kennen wir alle, haben wir alle und das versuche ich einfach seitdem komplett zu vermeiden. Da war mir diese Zeit wirklich ein guter Lehrmeister.
Wir haben das jetzt mal so am Rande gestreift, nämlich dieses Thema, was ja eigentlich, wenn es um Tod und Sterben geht, glaube ich, früher ganz zentral gewesen wäre, nämlich das Thema Glaube. Und ich finde es interessant, dass du hast ja, ich weiß nur kurz, aber du hast ja Religionswissenschaften studiert. War das irgendwie ein Thema für dich in dieser Zeit?
Ich wünschte, das wäre es gewesen. Ich wirklich, ganz ehrlich, ich habe so viele FreundInnen, die irgendwie religiös sind und die so viel Kraft daraus ziehen und so viel Zuversicht. Und ich war jetzt vor ein paar Tagen erst wieder bei einer Messe und dachte, Mann, was sind das alles glückliche Menschen hier? Die gehen alle Hand in Hand mit Jesus und wenn irgendwas Schreckliches passiert, dann hat Gott ihnen halt eine Prüfung auferlegt. Und die sind alle in der Gemeinschaft und denen geht's gut irgendwie, die finden Halt. Und das ist etwas, was ich eben nicht finde und ich kann auch keine Kraft aus diesen Geschichten schöpfen, weil ich denke, die sind ausgedacht. Die hat man sich ausgedacht vor langer Zeit, weil man sehr, sehr große Angst vor dem Tod hatte. Und wenn man Hand in Hand mit Jesus geht oder auch mit Gott, also im Alten Testament, dann hat man wirklich nichts zu befürchten. Dann ist egal, was auf der anderen Seite passiert, weil wir werden ja alle wieder auferstehen. Gottlob. Also was für eine wunderschöne, tröstliche Geschichte. So, und weil ich diese Geschichte nicht glauben kann, bin ich leider sehr auf mich alleine gestellt und auf die Menschen, die ich liebe und die mich lieben. Und das ist vielleicht auch genug. So, also das musste ich immer wieder lernen zu akzeptieren, dass das genug sein muss und dass die radikale Akzeptanz dessen, dass ich eben nicht weiß, wie es auf der anderen Seite weitergeht, ob es überhaupt irgendeine andere Seite gibt, ob ich nicht einfach tot und verwest bin irgendwann, akzeptieren musste.
Aber wie ist das, wenn du an deinen Sohn denkst, weil du auch natürlich, also nicht natürlich, weil du beschreibst, dass der eben sehr präsent ist in eurem Leben und auch für dich. Hast du irgendeine Vorstellung? Also irgendwie, wie lebt der noch für dich? Wie ist die Beziehung zu dem? Welche Rolle spielt der in deinem Leben? Hast du irgendwie eine Idee von, möglicherweise ist, dann muss er ja nicht Gott sein, aber doch irgendeine Form von Weiterleben? Oder sagst du eben einfach, ich muss das jetzt akzeptieren, dass dass er nicht mehr da ist und irgendwie damit einen Weg finden, umzugehen.
Ja, also er ist nicht mehr da. Dieser Mensch ist nicht mehr da. Wir haben genug Relikte und die spielen auch in unserem Alltag immer noch eine sehr große Rolle. Also er ist in der Erinnerung sehr lebendig. Wir sprechen viel über ihn. Wir begegnen ihm viel auch in der Wohnung, zum Beispiel auch in unseren Erinnerungen. Aber wie kann er da sein? Ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Und das ist irgendwie auch okay, weißt du? Das ist wirklich okay. Ich habe manchmal so spirituelle Anwandlungen, wo ich dann denke so, oh, ich habe hier was gespürt vielleicht ergibt es irgendwie doch alles irgendeine Art von Sinn. Wer weiß das schon so genau? Ja, wer weiß das so genau? Also bislang gibt es keine Beweise dafür. Und solange es die nicht gibt, würde ich sagen, ja, er ist tot. Und irgendwann werde ich auch tot sein. Punkt.
Und im Zweifel kann man sich ja immer noch eines Besseren belehren lassen, wenn es dann so sein sollte und man stirbt und feststellt, ach, da ist ja doch noch was anderes. Wäre ja vielleicht auch ganz schön. Ich bin da selber auch sehr, sehr unentschlossen.
Ja, ich wünschte, ich könnte berichten.
Ja, das ist ja das Problem. Wir haben ja niemanden, der berichten kann. Wie gehen Leute damit um, wenn du sagst, eben auch so in eurer Wohnung oder in deinem Leben oder in Erzählungen ist er noch sehr präsent? Ist das schwierig manchmal so in der Kommunikation oder weißt du, du hast so dein Umfeld, die wissen das genau, die gehen damit richtig um? Oder wenn du mit anderen Leuten sprichst, ist das manchmal ein Thema?
In meinem Umfeld zum Glück gar kein Thema. Also das ist wirklich mega entspannt und ich glaube, ich habe auch einfach wahnsinniges Glück gehabt mit meinen Menschen um mich herum. Also nicht nur Glück, ne? Da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, habe ich mir ja auch alles gut ausgesucht so. Aber das war wirklich für mich so ein unglaublicher Halt und so ein unglaublicher Trost, das, was andere vielleicht in Jesus finden, keine Ahnung, habe ich in meinen Freunden und meinen Freundinnen gefunden in dieser Zeit, in meiner Familie. Und deswegen, also in unseren Gesprächen ist sowieso diese ganze Angelegenheit immer lebendig. Es gibt manchmal so ein paar kleine Irritationen für Menschen von außen, die dann so denken, so huch, ah, okay, so redet ihr also irgendwie, jetzt macht ihr hier irgendwelche Furzwitze über den oder so. Aber das hat sich dann immer ganz schnell eigentlich. Weil die ja auch merken, dass es gibt nichts zu befürchten, das ist ja eigentlich sogar was sehr Schönes.
Hast du denn für dich, weil du das, und das kann ich verstehen, beschrieben hast, dass es für dich irgendwie schwierig war, die eigentlich relativ unverfängliche Frage, wenn man weiß, das Gegenüber hat Kinder und dann fragt eben jemand, wie viele Kinder hast du denn? Da hast du auch mal, ich glaube in einem Interview oder einem Buch, ich weiß es nicht mehr, gesagt, dass es für dich eine Zeit lang total schwierig war, weil du gar nicht genau wusstest, was du darauf antworten sollst. Hast du da mittlerweile für dich eine feste Antwort oder entscheidest du das von Situation zu Situation und auch von Gegenüber zu Gegenüber?
Ich bin da irgendwie ganz unschlüssig, ehrlich gesagt. Also ich beschreibe das auch in dem Buch tatsächlich so, dass ich immer denke, so eigentlich müsste ich 3 sagen, ne? So, weil das ist richtig, das ist ehrlich. Aber trotzdem falle ich ganz oft zu den 2 zurück, weil ich weiß, wenn ich bei 3 dann anfangen soll, irgendwas zu erklären, dann mache ich sofort die Situation kaputt. Dann wird es irgendwie uncool enden. Vor allen Dingen für die Person, also für mein Gegenüber. Oder ich muss im schlimmsten Fall irgendwas dann auffangen. Und ja, also ich habe lange Zeit auf diese 3 dann verzichtet, aber ich habe eigentlich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, ich muss wieder öfter 3 sagen. Einfach auch, also nicht nur um meiner selbst willen, weil ich sonst das Gefühl habe, ich bin da irgendwie wie kann ich das sagen? Ich bin da unehrlich und ich bin da nicht, ja, es ist nicht rechtens sozusagen, das eine Kind auszusparen. Aber ich würde es eigentlich gerne wieder anders machen, weil ich denke, das muss sein. Das mache ich auch für die anderen, damit die einfach öfter mit dem Tod in Berührung kommen.
Ja, und ich finde, das muss man auch aushalten können, also als Gegenüber. Ich finde es ja total ehrenhaft, wenn du sagst, ich habe jetzt das Gefühl, die Leute nicht überfordern, aber eben ein bisschen Überforderung ist ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal ganz gut. Ich wollte dich fragen, du bist ja 40 geworden dieses Jahr. Und das ist ja angeblich, wobei man weiß ja, dass auch Altern ist ja auch ein interessantes Stichwort, ne? Denn das 40 ist das neue 30 und das 50, das, keine Ahnung, neue 25. Aber für viele ist das ja tatsächlich ein Riesenthema. Und dann ist auch immer die Rede von Midlife-Crisis und so. Und wie gehe ich damit um? Wie hast du denn dein Verhältnis zum Altern, zum Älterwerden? Hat sich das verändert? Du beschreibst übrigens auch sehr schön in deinem Buch, dass du auch mal Versuche gemacht hast mit so Schönheitsbehandlungen und deine eine Freundin ganz entsetzt reagiert hat. Aber wie hat sich das verändert durch diese Erfahrungen?
Ich habe sehr gehadert mit dem Älterwerden. Also vor allen Dingen nach dem Tod meines Sohnes und dieser ganzen Erkrankungsgeschichte. Ich habe wahnsinnig abgebaut. Also das ist tatsächlich so, dass man einen riesigen Unterschied merkt, und das ist ja auch, glaube ich, ganz geläufig, dass so etwas in so schlimmen Krisensituationen passieren kann, dass man einfach physisch altert, dass man abbaut. Und mich hat das irgendwie wahnsinnig aufgeregt und wütend gemacht, dass ich dachte, okay, ich habe mir mein Kind verloren, ich habe meine Gesundheit verloren. Und jetzt, verdammte Scheiße, verliere ich auch mein blendendes Aussehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich habe alles Mögliche gedacht, was ich machen muss. Unter anderem zum Beispiel das besagte Fadenlifting, von dem du gerade gesprochen hast. So, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das sind so ganz kleine, dünne Hyaluronsäurefäden, die quasi im Unterhautfettgewebe platziert werden. Und dann ziehen die einen so straff und glatt, bis man aussieht, als ob man 16 wäre. Vielleicht, also im Idealfall. Es hat nicht geklappt. Also ich sah wirklich original 3 Tage später wieder aus wie vorher. Und ich war erst ein bisschen sauer, weil das viel Geld gekostet hat. Und dann habe ich das auch mit meiner Freundin Irene besprochen. Und meine Freundin Irene, die schon viel früher als ich mit dem Thema Endlichkeit konfrontiert war, weil sie immer wieder so einen Wirbelsäulentumor hat, der immer wieder kommt, die auch 40 ist, meinte: What the fuck? Ich bin so froh, dass ich so alt werden kann. Ich bin so froh, dass ich jede Falte in meinem Gesicht überhaupt erleben darf. Und du solltest das auch sein. Und das war ein sehr therapeutisches Gespräch, das mich tatsächlich sehr lange begleitet und beschäftigt hat, bis ich irgendwann dann einige Zeit später tatsächlich zu genau diesem Gedanken auch gefunden habe. Und mir hat auch sehr gut geholfen, mit Frauen zu sprechen, die noch etwas älter sind als ich, die sich sehr stark gegen das Patriarchat positionieren und diese Ideen, dass eine Frau am besten für immer 25 bleiben soll. Und habe dann gemerkt, ja, scheiße, Mann, irgendwie da will ich echt nicht mitspielen. Dem will ich irgendwie, auf dieses Konto will ich nicht einzahlen. Und wenn ich jetzt halt so aussehe, sehe ich halt jetzt so aus. Ich meine, so schlimm ist es auch wirklich nicht. Sind halt ein paar Falten gekommen. Okay, damit kann man leben. Und was ich auch in der Zwischenzeit herausgefunden habe, ist, dass positive Erlebnisse einen so wie eine Art rückwärts altern lassen können. Also es gibt zum Beispiel Frauen, die haben Menopause und dann verlieben die sich nochmal neu und dann sind die plötzlich schwanger. Sowas kann wirklich passieren. Das heißt erstens, Achtung mit der Verhütung. Wenn man sich frisch verliebt in der Menopause. Das heißt aber auch, möglichst viele schöne Erlebnisse kreieren und darauf hoffen, dass man rückwärts altert.
Ja, und man muss ja auch sagen, letztlich sind ja auch, dieser Jugendwahn und die Angst vorm Altern hat ja eigentlich auch wieder nur was damit zu tun, dass wir natürlich irgendwie Angst haben davor, dass es eben irgendwann zu Ende geht und uns das ja das auch signalisiert. Du wirst halt einfach älter und wenn du älter wirst, ist klar, dein Tod rückt irgendwann näher. Also letztlich sind wir wieder genau bei dem Thema, das wir ja eben besprochen haben.
Ja, absolut. Ich habe letztens eine Studie gelesen, nach der man 7,5 Jahre länger lebt, wenn man sich auf das Alter freut. Also so viel nur als gute Aussicht nochmal.
Das üben wir jetzt alle mal. Das ist doch sehr gut. Wenn du jetzt auf diese Zeit und auch auf das Buch und auf diese ganze Beschäftigung zurückblickst, was würdest du sagen, kannst du das sagen, was ist für dich die Quintessenz aus dieser Auseinandersetzung? Ist es wirklich dieses kein Bullshit mehr, nur noch gute Sachen? Wie, was hast du für dich? Weil ich finde das wirklich, finde es total bemerkenswert, dass du eben sagst, die Lebensqualität ist jetzt besser. Und das würde man eigentlich nicht denken, wenn man deine Geschichte hört. Oder ist das zu viel
Quintessenz, die Quintessenz, das ist schon eine sehr, sehr philosophische Frage. Ich wünschte, ich hätte ein Buch dazu geschrieben. Ja, es ist tatsächlich dieses keine Zeit mehr für Bullshit. Es ist aber auch ein Lernen, ehrlich zu sein zum Beispiel. Das ist auch etwas, das für mich neu war und jetzt einen sehr, sehr großen Raum in meinem Leben einnimmt und das ich wirklich allen raten würde. Und das geht dabei jetzt gar nicht so sehr ums platte Lügen oder so, ne? Dass ich vorher unehrlich gewesen wäre auf eine auffällige Art und Weise. Aber ich war auf die Art und Weise unehrlich, wie wir sie alle irgendwie praktizieren, also diese Höflichkeitslügen, die Freundlichkeitsjas, das Weglächeln, was man so aus dem Alltag kennt, das ist etwas, das ich jetzt mit einer krassen Intensität praktiziere und das ist sehr, sehr anstrengend und das ist, tut auch weh mir und den anderen, aber es ist vor allen Dingen sehr, sehr gut, weil das verbessert eben nicht nur alle Beziehungen, die man hat, wenn die Leute wissen, woran sie eigentlich wirklich sind, sondern das verbessert auch vor allen Dingen dieses, ja, das eigene Selbstwertgefühl, dieses Wissen so, ne, also ich stehe hier für mich ein und ich stehe auch für meine Zeit ein. Das ist ja so essentiell für auch unsere Gesellschaft, in der niemand Zeit hat und alles immer schnell gehen muss, zu gucken, so, was ist eigentlich mit meiner Zeit, womit fülle ich sie und wie sehr verteidige ich sie auch?
Liebe Katja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute diese Zeit für uns hier genommen hast. Ich fand es wirklich, finde es total beeindruckend, mit dir drüber zu reden. Ich zitiere mal den letzten Satz deines Buches. Der bringt es, finde ich, auf den Punkt. Verdammte Scheiße, ja, wir sind am Leben. Machen wir was draus. Das ist doch ein gutes Ziel, oder? Katja Lewina, vielen, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ihr seid toll.